Wenn ein Kannibale einen anderen Menschen verspeist, dann hat er keine Gewissensbisse. Dann hat er auch keine Anstandsregel übertreten, jedenfalls die, die ihm bekannt sind. Er hat kein Gesetz übertreten. Sein Gewissen schlägt nicht Alarm. Warum ist das so? Weil der Kannibale so geprägt ist. Wir können auch nicht davon ausgehen, dass zum Beispiel ein Kind, das neu geboren ist, ein perfektes Gewissen mit in die Wiege gelegt bekommen hat. Das Menschenbündel empfindet nicht, was richtig, was falsch ist. Es wird eigentlich, müssen wir feststellen, ohne Moral geboren. Und deshalb bemühen sich die Eltern und die Gesellschaft, dass ein heranwachsendes Kind lernt, mit der Zeit zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Und in unserer Kultur, da wurde das Gewissen der Menschen vor allem durch die Botschaft der Bibel geprägt. Und eine besondere Rolle spielen dabei die 10 Gebote. Die Gebote sind sozusagen die rote Linie, die nicht übertreten werden soll, die nicht überfahren werden soll. Und die biblischen Gebote, die haben übrigens auch als Grundlage für die Gesetzgebung in Europa hergehalten. Damit wir nicht uns irgendwann mal gegenseitig auffressen, brauchen wir solche roten Linien in unserem Leben, die eben nicht übertreten werden dürfen. Nun gibt es aber Eltern, ich sage zu denen, das sind so Erziehungsverweigerer, die sagen Folgendes: Mein Kind soll sich später selber entscheiden. Es soll nicht in eine bestimmte Richtung von mir gedrängt werden, gleich gar nicht christlich erzogen werden. Ich will das Kind nicht beeinflussen, sondern ich will es laufen lassen, damit es aus eigener Erfahrung lernt. Keine Vorgaben, keine Verordnungen, keine Verbote. Kann man ab und zu hören. Da muss ich immer die Luft anhalten, weil ich mir sage, naja, mit dem Nase laufen lassen, wollte ich gerade sagen, mit dem Laufen lassen in unserem Leben ist das so eine Sache. Also Hausbesitzer, die wissen das ja. Wenn ich am Haus nichts mache, verfällt die Hütte. Stillstand, wo der herrscht, da wohnt der Verfall. Ich vermute mal, an einigen Häusern hier in eurer Stadt kann man das noch ablesen, dass es Stillstand gab zu DDR-Zeiten und dementsprechend sehen manche von den Häusern noch aus. Gartenbesitzer wissen, wenn ich im Frühjahr den Garten nicht auf Vordermann bringe und mich das ganze Jahr über um meinen Garten kümmere, wird irgendwann in meinem kleinen Grundbesitz das Unkraut das Kommando übernehmen. Der Garten wird unansehnlich. Und Firmenbesitzer, sie wissen auch, Firmenchefs, wenn ich mit neuen Ideen nicht mithalte, nicht umsetze, neue Technologien mir nicht aneigne, dann wird mein Umsatz nicht stabil bleiben, sondern wird einbrechen. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz in unserer Welt, wo nicht gezogen wird, wo nicht erzogen wird, wo nicht zurechtgebogen wird, herrscht erst der Verfall und später zieht dann das Chaos ein. Und seit dem Sündenfall gibt es eben auch Verfall. Mit Adam und Eva gab es einen Riss in unserer Welt. Nichts und niemand ist von dieser Erschütterung ausgenommen. Häuser nicht, Gärten nicht, Firmen nicht. Und in ganz besonderer Weise ist auch der Mensch davon nicht ausgenommen. Damit es im Chaos nicht endet, damit der Mensch im Chaos nicht verendet, gab Gott seine Gebote. Damit diese roten Linien da sind. Damit wir die Übertretung der Gebote vergeben bekommen, weil wir haben es vor uns gehört, unsere Probleme damit haben, hat Gott dann noch seinen Jesus geschickt. Je älter ein Mensch wird, beobachte ich, umso schwieriger wird es, eine Richtungsänderung im Leben vorzunehmen. Und deshalb bin ich der festen Überzeugung, dass es einem kleinen Kind und einem Jugendlichen nichts Besseres passieren kann, als dass es die 10 Gebote lernt, dass es lernt, die 10 Gebote nicht nur zu wissen, sondern im Leben anzuwenden und dann das Leben Jesus anzuvertrauen, der die Sünde vergibt. Wisst ihr, das ist eine großartige Geschichte, wenn man merkt, als junger Mensch habe ich Jesus mein Leben gegeben und komme dann zum Klassentreffen und kriegt mit, dass man vor vielen Umwegen im Leben bewahrt worden ist, die anderen schon gegangen sind. Aber nur deshalb bewahrt worden ist vor diesen Umwegen, weil man sich bereits als junger Mensch an Jesus gehalten hat und an die 10 Gebote. Viele sagen, also Übertretung der Gebote, Schuldfrage klären, das ist für mich überhaupt nicht dran, ich habe überhaupt keine Schuld, ich bin doch ein feiner Kerl. Die sitzt uns zwar allen in den Knochen irgendwie, aber man will es eigentlich nicht richtig wahrhaben. Ich will mal ein Beispiel bringen, wenn es einem Menschen gut geht, zum Beispiel hat einen guten Job, Auf Arbeit läuft alles, gute Beziehung zu allen Kollegen, gute Bezahlung, er kommt mit seinem Geld sehr gut zurecht, keine Gegner in der Firma, hat eine funktionierende Ehe, funktionierende Familie, hervorragende Kinder. Auch die Gesundheit ist hervorragend. Wenn es jemandem so gut geht in allen Bereichen seines Lebens, kann er ganz schnell auf die Idee kommen, ich bin eine feine Ausgabe der Gattung Mensch. Ich habe ein gutes Herz, denn ich bin auch zu allen Menschen nett und freundlich. Aber sobald plötzlich in so ein Menschenleben etwas Schweres einzieht, da kann es im Herzen urplötzlich finster werden. Ein Arbeitskollege oder ein Geschäftskonkurrent, der zieht plötzlich an dir vorbei und du kannst nur noch seine Rücklichter anschauen und schon kommt der Neid ins Herz gekrochen. Oder jemand wird über den Tisch gezogen, betrogen und plötzlich da wächst so ein Gefühl, was wir Hass nennen in unserem Leben. Mancher ist dann erstaunt, wozu seine Gedanken alles fähig sind, was in seinen Gedanken plötzlich alles möglich ist, was da aus dem Herzen alles hochkommt. Da sind manche andere Menschen nur noch am Leben, weil man sich einen Auftragskiller nicht leisten kann. Da merkt man plötzlich in so einer Situation, bin vielleicht doch nicht so ein feiner Mensch, wie ich immer gedacht habe. Plötzlich zeigt sich, dass wir doch nicht so nette Leute sind. Bei genauer Betrachtung wird nämlich deutlich, das Leben, das kennt auch Flecken, wenn wir uns genauer betrachten. Und so wie es Flecken auf unserer Kleidung gibt, die wir wieder mit Fleckenentferner wegkriegen, so gibt es auch Flecken, die wir mit Hausfrauentricks nicht mehr wegbekommen. Und so ist das im übertragenen Sinne mit der Bibel. Diese Lebensflecken, die wir nicht selber wegbekommen, nennt die Bibel Sünde. Und das ist das, was eben in unseren Gedanken, in Worten und Taten unser Leben, unsere sogenannte weiße Weste befleckt. Das geht meistens in den engsten Beziehungen los. Ein Ehepaar, das streitet sich während der Autofahrt. Das ist übrigens die beste Möglichkeit, um sich zu streiten als Ehepaar. Eine Autofahrt, eine gemeinsame. Und da fahren sie an einem Bauernhof vorbei. Und da sind Schweine auf dem Misthaufen. Und die wälzen sich auf dem Misthaufen. Und da sagt sie schnippig, als der Streit so schön in Fahrt gekommen ist, Verwandte von dir, und zeigt auf die Schweine. Und da sagt er, ja, meine Schwiegereltern. Und so schaukelt sich das dann hoch und wir merken natürlich an den allernächsten Menschen, da werden wir in der Regel auch am allermeisten schuldig. Und dann bleiben Flecken zurück. Und manche wünschen sich dann so einen Fleckenentferner für ihr Leben, für die Flecken, die man selber nicht mehr wegbekommt. Wenn es doch so einen Fleckenentferner gäbe für den seelischen Abfall, für stinkige Laune, für den Müll der Worte, der manchmal aus unserem Mund kommt. In der Bibel erfahre ich, und deshalb lese ich so gerne die Bibel, wie ich eine reine Weste bekommen kann und du übrigens auch. Da steht, wenn eure Sünde, also eure Flecken, auch blutrot ist, so soll sie doch schneeweiß werden. Lange bevor Jesus gelebt hat, bevor Jesus am Kreuz gestorben ist, bevor Jesus auferstanden ist, wurde dieser Satz niedergeschrieben. Und Jesus macht dieses Reinheitsrezept für alle Menschen zur Tatsache, indem er am Kreuz gestorben ist. Jesus hat im übertragenen Sinne die Flecken in unserem Leben, die wir nicht wegbekommen, mit seinem Blut entfernt. Der Mensch muss nur zu Jesus in die Reinigung gehen. Er muss nur zu Jesus sagen, bitte Jesus, du siehst, was mit meinem Leben los ist. Du siehst, was in dunklen Zeiten auch alles aus meinem Herzen kommt. Jesus, du kriegst das in den Griff und dann will ich dir nachfolgen und ich will gern dein Kind sein und ich will dann auch gern dein ungezogenes Kind sein, das jeden Tag die Vergebung wieder nötig hat. Die Sängerin Susi Quattro, über sie gab es eine Meldung in der Zeitschrift Bunte, da stand, bis heute kann Sängerin Susi Quattro nicht vergessen, dass sie mit 18 eine Abtreibung vornehmen ließ. Das erzählte sie fast ein halbes Jahrhundert später. Und der Musikstar der 70er Jahre war nach eigenen Angaben mit 18 Jahren bei einer flüchtigen Affäre schwanger geworden und der Erzeuger war zum damaligen Zeitpunkt verheiratet gewesen. Daher hat sie die Schwangerschaft abgebrochen. Quattro ist Mutter inzwischen zweier Kinder und hat diese Entscheidung bis heute, sagt sie, nicht überwunden. Originalton: Ich hätte es geliebt, dieses Baby zu haben. Es vergeht kein Jahr, in dem ich nicht darüber nachdenke, wie könnte das Kind jetzt sein, wie alt wäre es jetzt, schildert die inzwischen über 60-Jährige. Also sie hat diesen Flecken in ihrem Leben nicht wegbekommen. Und weiter sagte sie, und das ließ mich aufhorchen, Wenn ich jemals hoffentlich vor der Himmelspforte stehe, wird das die Sünde sein, für die ich zahlen muss. Und da habe ich gedacht, kann sie doch gar nicht. Wir kriegen die Flecken selber nicht weg und wir können für die Sünde nicht zahlen. Das kann überhaupt niemand, kein einziger Mensch. Wer sind wir denn? An der Himmelspforte kann nur einer für die Sünde zahlen, für die Sünde jeden einzelnen des Menschen. Und er hat schon bezahlt, das ist Jesus Christus, der am Kreuz dafür gestorben ist. Er hat die Sünde deines Lebens mit seinem Leben bezahlt. Und seitdem kann jeder Mensch, der sich an Jesus wendet, erfahren, meine Sünde ist vergeben, Jesus schenkt Frieden ins Herz und er bezahlt für mich am Himmelstor. Ein Psychiater sagte mir mal, weißt du, wenn die Leute zur Beichte gehen würden, ich will gleich sagen, Beichte ist nicht nur eine Sache in der römisch-katholischen Kirche, die Evangelien, die haben es nur vergessen. Wenn die Leute zur Beichte gehen würden, wären unsere Wartezimmer nicht so voll. Das heißt nicht, dass es dann keine psychischen Krankheiten mehr gäbe. Aber manche haben ihre Krankheiten und sitzen deshalb beim Psychiater im Wartezimmer, weil es um unvergebene Sünde geht, mit der sie nicht mehr fertig geworden sind. Und deshalb sind sie auch noch krank geworden. Nun ist aber die Reinigung durch Jesus, und das darf ich nicht verschweigen, an Bedingungen geknüpft. Schuldflecken entfernt er nur, wenn du ein ganz gefährliches Gebet zu deinem eigenen Gebet machst. Und dieses Gebet ist ein Auszug aus einem Gebet, das Jesus selber veröffentlicht hat. Wir nennen das Vaterunser. Da steht drin, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das heißt, die Bedingung ist, ich muss erstmal zu Jesus kommen, ich muss Schuldvergebung wollen. Dann muss ich ihn darum bitten, dass er es auch tut. Und ich muss dann bereit sein, auch anderen zu vergeben. Also und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, heißt auch dann, im Umkehrschluss, wenn ich nicht bereit bin, anderen zu vergeben, dann soll Jesus mir bitte auch nicht vergeben. Und weil Jesus das so wichtig ist, hat er genau zu diesem Thema auch eine Geschichte erzählt. Und um die soll es jetzt gehen. Jesus erzählt die Geschichte von einem König und von einem seiner Mitarbeiter, seiner Diener. Der König, musst du gleich wissen, das ist Gott, und der Diener, das bist du und das bin ich. Wie ist das so schön, dass Jesus keine Unklarheiten aufkommen lässt? Er sagt gleich, was Sache ist, und diese Sache ist nicht immer sehr angenehm, aber hilfreich. Der Diener hat Schulden beim König, umgerechnet einige Millionen Euro. Das kann ein Angestellter, selbst wenn er zwei Leben hätte, niemals zurückzahlen, diese Schuld. Nun hast du auch gleich Klarheit über unser Verhältnis zu Gott. Du stehst in seiner Schuld und das sagen manche, wieso denn das? Wieso stehe ich denn in der Schuld von Gott? Na, du hast alles, was du bist, alles, was du hast, überhaupt erst von Gott bekommen. Dein Leben, manche bilden sich ein, sie hätten es von Eltern, das ist ein Irrtum. Die Eltern sind die Partner des Schöpfers und du hast dein Leben von Gott durch deine Eltern bekommen. Dein Aussehen, deine Begabung, deine Intelligenz, der Lebensraum, den Gott dir zur Verfügung gestellt hat, das alles gehört dir gar nicht, das hat Gott dir zur Verfügung gestellt. Wisst ihr, interessant ist, sind wir wieder mal beim Thema Auto und beim Blitzen, interessant ist, wenn Autoliebhaber sich unterhalten über ihre Autos. Also eigentlich nicht über ihre Autos, sondern wer von ihnen zuerst an der Ampel weggekommen ist. Ich weiß nicht, ob ihr da manchmal mitmacht. Neuerdings machen auch ein paar Frauen mit, merke ich. Also wer ist als erstes bei dunkelgelb von der Ampel weg? Und hinterher am Stammtisch, da unterhalten sich also die Autoliebhaber über ihre Autos. Und ich merke, sie identifizieren sich so sehr mit ihrem Auto, dass sie der Meinung sind, dass sie selber diese Leistung vollbracht hätten, als wären sie zuerst von der Ampel weggekommen. Sie kommen nicht im geringsten auf die Idee, dass es nur ihr Auto war. Und so ist es häufig im Leben, dass wir mit Dingen uns identifizieren und tun so, als hätten wir alles selber ausgeschwitzt. Spannend wird zum Beispiel die Reaktion, wenn ich jemandem sage, du bist aber begabt. Manche bedanken sich dann höflich, kriegen eine rote Birne, und denken, dass ich jetzt irgendetwas, eine Fähigkeit an ihnen entdeckt habe, die sie sich selber gegeben, anerzogen haben und die sie selber erreicht haben. Stimmt aber nicht. Eine Begabung ist eine Gabe, die ich von jemandem anders bekommen habe und nur nutze. Und viele identifizieren sich mit ihren Begabungen so sehr, dass sie der Meinung sind und das auch kundtun, sie haben das alles selber ausgeschwitzt. Mancher Landwirt sagt, ich habe dieses Jahr wieder gutes Getreide und viel Fleisch produziert. Aber der Weg zum Gottesdienst ist ihm zu weit und die Hände zu falten vorm Essen, das ist ihm alles zu anstrengend, das ist ihm nichts. Unser täglich Brot gib uns heute ist auch nicht sein Gebet. Das ist ein Trugschluss, es gehört alles Gott und nur Gott hat es wachsen lassen. Oder der Arzt kann sich auch einreden, dass er Menschen geheilt hat, aber das ist ein Irrtum. Ein Arzt kann nicht heilen. Ein Chirurg, der Christ ist, sagte einmal, ich kann mit meinem Skalpell das kranke Geschwür herausschneiden. Und ich kann dem Patienten Medizin verschreiben, aber dass es heilt, dass es hilft, das kann ich nicht. Nach der Operation, dass es zusammenheilt, das kann ich als Arzt nicht, das kann nur Gott. Und dass die Medizin das bewirkt, was ich als Arzt möchte und bezwecke und was der Patient braucht, das kann ich als Arzt nicht, heilen kann nur Gott. Oder auch der Schüler, der kann stolz sein auf seine Ergebnisse und auf seine Zensuren, die er mit nach Hause geschleppt bekommt. Aber er sollte nicht arrogant auf die schwachen Schüler herabschauen, was manchmal so möglich ist, sondern sollte sich mal daran erinnern, dass sein Fleiß und seine Intelligenz auch ein Geschenk ist, was er nur nutzt. Niemand von uns hat sich seine Intelligenz selber raussuchen dürfen. Und der Architekt kann sich einbilden, dass er das Haus wundervoll gebaut hat und er vergisst dabei, dass seine Intelligenz auch und seine Begabung und sein Fleiß Geschenke von Gott sind. Es gibt ein uraltes Glaubenslied, da heißt es, es ging durch unsere Hände, kommt aber her von Gott. Und wie ist das mit den Schattenseiten von uns Menschen? Wenn ich im Knast bin und dort mit den Gefangenen ins Gespräch komme, dann wirst du häufig genau das Gegenteil hören. Sie identifizieren sich nicht mit ihrer Schuld. Das waren die Umstände, das waren die Freunde, die mich reingezogen haben, das war das schlechte Elternhaus, deshalb bin ich hier gelandet, weil die Weichen falsch gestellt waren. Und außerhalb des Gefängnisses, da brauchen wir nicht auf die im Gefängnis nur mit dem Finger zu zeigen, da ist es nicht viel anders. Wir Freunde, so sind wir Menschen, alles, was gut läuft, das schreiben wir auf unser eigenes Konto. Das schreiben wir uns selber zu. Das ist mein Eigentum, damit prahlen wir, damit identifizieren wir uns. Und alles, was schief läuft, das schieben wir gerne auf andere, das sind andere dran schuld. In Württemberg, wenn ich da bin, da gibt es ja die schönen Weinberge, da sagen die Weinbauern, wenn ein Wein nicht so gut geworden ist, das hat der Herrgott so wachsen lassen. Wenn er nicht gut geworden ist, hat der Herrgott so wachsen lassen. Und wenn ein Wein richtig gut geworden ist, das sagen die, das ist mein Gewächs. Das ist mein Gewächs. Alles, was du bist, das gehört nicht dir und alles, was du hast, auch nicht, das gehört Gott. Und ich frage dich heute Abend, wie willst du das alles jemals Gott zurückzahlen? Womit eigentlich? Und hier merken wir, dass wir alle, und da ist keiner von uns ausgenommen, in seiner Schuld stehen. Klartext ist, Gott hat dich geschaffen, er hat dich überreich beschenkt. Eines Tages wird er alles zurückfordern. So erzählt es Jesus in der Geschichte. Er wird zurückfordern. Und wer das erkennt und anerkennt, der kann es dann plötzlich ganz heiß werden. Und er denkt sich, er hat mir Augen geschenkt, dass ich sehen kann. Aber was haben meine Augen alles angeschaut? Er hat mir einen Mund gegeben, damit ich mich verständlich machen kann, damit ich andere aufbauen kann, vielleicht sogar trösten kann. Aber was ist alles aus meinem Mund noch so rausgekommen? Habe ich andere gemobbt? Da wird getuschelt. Er hat mir Hände gegeben, dass ich arbeiten kann, dass ich kreativ irgendwas herstellen kann. Aber viel zu oft hat sich dann bei manchen die Hand nicht nur in der Hosentasche zur Faust geballt, sondern ist im Gesicht des anderen gelandet. Er hat mir einen Kopf gegeben, dass ich auch im Kopf Dinge erfinden kann, mir ausdenken kann, Geschichten, Lieder, Texte, vielleicht Dinge erfinden kann. Wozu sind meine Gedanken noch alles möglich? Ich brauche es euch nicht sagen, du kennst das selber. Wenn wir dann die Bergpredigt von Jesus uns angucken, die er an der Nähe vom See Genezareth gehalten hat, und wo er sagt, dass die Sünde, diese Flecken, bereits in Gedanken beginnen, will euch vorlesen, wie Jesus hier erzählt. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl er ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit das zu bezahlen. Du merkst, irgendwann kommt der Tag, wo Gott die Rückzahlung erwartet. Und Gott will dich so zurück, wie du seine Hand verlassen hast, aber das geht ja nun nicht mehr. Und dann stehst du vor Gott und er weiß letztendlich alles von dir. Er hat nachgerechnet, was du gedacht, gesprochen, angeschaut, getan hast. Und das Urteil wird dann sein, und das sagt die Bibel, der Lohn der Sünde, der Flecken, ist der Tod. Wir ahnen, dass Schuld und Strafe dicht beieinander liegen. In Gerichtsprozessen, wie wir es eben gesehen haben, ist das so, dass wir alle eine Ahnung davon haben, wenn Schuld vorliegt, wird es auch zu einer Strafe kommen. Der letzte Kaiser von China wusste auch davon. In dem Film, vielleicht hat mancher von euch gesehen, ist schon eine Weile her, der Film, 1987 wurde er veröffentlicht, Der letzte Kaiser heißt der Film. Da wurde gezeigt, wie 1908 ein dreijähriges Kind Kaiser des mächtigen 500-Millionen-Volkes wurde. Als Gottheit wurde das Kind verehrt, weil es ja der Kaiser war, lebte in der verbotenen Stadt mit tausenden Bediensteten und sein Bruder lebte außerhalb der verbotenen Stadt. Und eines Tages durfte sein Bruder den Kaiser besuchen und er stellte ihm eine Frage in diesem Film. Wie ist es, wenn du mal schlimm bist, wirst du dann auch bestraft? Das war das, was den Bruder interessierte. Wenn er also sich als kindlicher Kaiser daneben benommen hat, wird er dann auch bestraft. Und da antwortete der Kaiser, ja, dann wird einer meiner Sklaven verprügelt, denn Ungerechtigkeit muss bestraft werden. Also wenn der Kaiser sündigt, wird der Diener verprügelt. Was bin ich dankbar, dass es beim König aller Könige anders ist, beim obersten Kaiser. Bei Jesus heißt es, wenn der Diener sündigt, wird der Herr Jesus die Prügel einstecken. Weil Jesus weiß, dass wir Menschen nicht zurückzahlen können, hat er für jeden Einzelnen am Kreuz bezahlt. Dort hat er die Rechnung bezahlt, dort hat er herausgeschrien, es ist vollbracht. Es steht eigentlich dort nur ein Wort, Tetelestai, und dieses Wort fand man bei Ausgrabungen auf Quittungen, wo die Steuerschuld bezahlt wurde als Bestätigung, Tetelestai, es ist vollbracht. Und das hat Jesus am Kreuz gemacht. Vor einigen Jahren hörte ich noch das Argument, vielleicht kennt es auch manche von euch, Gott kann sich doch nicht die ganzen guten und die bösen Taten der Menschen merken, die alle jemals auf Erden gelebt haben und sich das auch nur aufschreiben. Dieses Argument ist in Anblick dessen, was der Mensch alles speichern kann, uns im Munde erstarrt. Diese Frage stellt eigentlich niemand mehr. Wenn wir schon wissen, was wir Menschen alles speichern können, da kann doch Gott am jüngsten Tag die Daten von Lutz Schäufler mit einem Fingerschnipp abrufen und es liegt alles auf dem Tisch. Da brauchen wir uns doch nichts mehr vormachen. Wenn also der Mensch schon auf so viele Daten zugreifen kann, dann kann es der große Schöpfer auch. Und wenn das Internet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten bietet und Datenmengen speichern kann, habe ich gehört, dass das Internet eins nicht kann: vergessen und vergeben. Einer Microsoft-Studie zufolge fanden 75% aller Personalchefs in den USA im Internet nach Erkenntnissen über ihre Bewerber. Welche Spuren haben die Bewerber zurückgelassen im Internet, die sich für einen bestimmten Job bewerben? Und 70% dieser Unternehmer haben bereits Kandidaten wegen negativer Inhalte im Internet abgelehnt, weil das Internet unfähig ist, Daten zu vergessen oder einen Neuanfang möglich zu machen. Und Gott ist da Gott sei Dank anders. Er will die miesen Daten in unserem Leben löschen. Also Freunde, logisch ist das nicht. Begreifen kannst du das bis ins Letzte auch nicht, aber du kannst es ergreifen. Das göttliche Thema heißt nicht Rache, nicht Strafe, sondern Gnade, weil Jesus das geklärt hat. An der wichtigsten Schnittstelle im Leben bietet Jesus dir Stellvertretung an. Und denn dort wirst du von Gott gefragt, hast du Jesus in Anspruch genommen? das, was Jesus dir anbietet? Hast du Gnade gewollt? Und das passiert jetzt hier in der Geschichte. Ich lese, da fiel ihm der Knecht zu Füßen, flehte ihn an und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir's alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit seinem Knecht, ließ ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch. Also er bittet um Vergebung, ist bereit, alles wieder gut zu machen, obwohl eigentlich klar ist, das kann er gar nicht. Und der Herr vergibt ihn. Beim König wird sachlich gerechnet. Er hat mehrere Millionen unterschlagen. Es ist das Glück des Dieners und es ist dein und mein Glück, dass Gott nicht nur die Sache sieht, sondern er sieht immer auch den Menschen hinter der Sache, den Menschen hinter der Schuld. Und dennoch nennt Gott die Schuld beim Namen, da gibt es kein Drumherumreden. Und er nennt und ruft dich persönlich bei deinem Namen. Die Begnadigung ist eigentlich nicht zu fassen. Umberto I., das war ein italienischer König, der ist 1900 gestorben, der bekam mal von einem Minister ein Begnadigungsschreiben vorgelegt. Ein Gefangener bat den König um Begnadigung und der Minister musste vorher, bevor er es dem König vorlegte, eine Stellungnahme dazu schreiben. Und in der Stellungnahme unter dem Begnadigungsschreiben schrieb der Minister, Gnade unmöglich, im Gefängnis lassen. König Umberto sah sich die Akte des Gefangenen an und sah sich den Gefangenen selber an. Und dann veränderte er in der Stellungnahme seines Ministers Gnade unmöglich im Gefängnis lassen, nur noch das Komma. Und dann hieß das Urteil des Königs Gnade unmöglich im Gefängnis lassen. Begnadigung will der größte aller Könige auch. Er hat seinen Jesus ans Kreuz gegeben und hat da in deinem Leben, wenn du es zulässt, das Komma versetzt. Gnade will er unter die Akte eines jeden einzelnen Menschen schreiben. Und wer Gnade will, der muss eben die Bedingungen auch erfüllen. Das heißt, sein Gnadengesuch bei Jesus einreichen. Das ist keine Schleuderwache. Nun ist aber die Geschichte, die Jesus erzählt hat, noch nicht zu Ende. Und es gibt jetzt eine Wende hier, die ist einfach erschreckend. Und das dürfen wir auch nicht überlesen. Und das dürfen wir auch heute Abend nicht unter den Tisch fallen lassen. Kaum ist der begnadigte Mann ein freier Mann, kaum hat er den Gottesdienst verlassen, steht plötzlich ein armer Schlucker vor ihm, der ihm etwas schuldet. Vermutlich hat er ihm das, was er ihm schuldet, von dem Geld gegeben, was er vom König hatte. Die gleiche Situation wie einige Augenblicke vorher, nur die Verhältnisse sind jetzt etwas anders. Es gibt einen Unterschied, die Schulden sind um ein Vielfaches harmloser. Es geht nicht um ein paar Euro, ein paar Tausend oder ein paar Millionen, es geht um ein paar lumpige Cent. Und da denkt jeder, der hat gerade diese riesige Schuld losbekommen. Und jetzt will sein Kumpel, der schuldet ihm ein paar Cent, der läuft ihm gerade über den Weg, da könnte der eigentlich zu dem sagen, weißt du was, du bist auch ein Mitarbeiter vom König, ich muss dir mal erzählen, was ich jetzt gerade erlebt habe. Da drüben ist der Eisdiele. Ich gebe dir ein Latte Macchiato aus und dann kriegst du noch 50 Euro, dass du mit deiner Freundin mal ins Kino gehen kannst. Weil es mir jetzt gerade so was Tolles passiert ist. Das macht er aber nicht. Er will die paar lumpigen Cent sofort zurück. Sein Programm, das heißt nicht wie Gott mir, so ich dir. Und das passiert nicht. Er will das Geld zurück und zwar sofort. Und weil er sofort nicht zahlen kann, dieser Mann, passiert jetzt Folgendes, ich lese. Er packte und würgte ihn und sprach, bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir's bezahlen. Kennwurf. Er wollte aber nichts, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Man muss erst mal sagen, unterm Strich, keiner kann ihn einen Vorwurf machen. Sachlich kann man sagen, der Mann ist im Recht, Schuld muss erstattet werden. Und wenn du sagst, das ist alles zu hart, dann ist das dein ganz persönlicher Eindruck. Menschlich gesehen ist das, was hier läuft, eigentlich voll in Ordnung. Wenn man vergisst, dass kurz vorher eine Geschichte mit Gott gelaufen ist. Das neue von Gott geschenkte Leben, merken wir hier, das kann vergammeln. Das lebendige Wasser, das du von Jesus gerade eingeschenkt bekommen hast, das kann in deinem Leben zu einer giftigen Brühe werden. Eben hat er Gnade bei Gott erlebt, aber er hatte keine Auswirkungen, diese Gnade, auf seine Familie, keine Auswirkungen auf seinen Beruf. Es hatte keine Auswirkungen in seinem Leben. Er lebte nach dem Echo-Gesetz, wie du mir, so ich dir. Ohne Echo geht es im Leben nicht, aber jeder von uns muss sich entscheiden, auf was er das Echo in seinem Leben sein will. An dieser Frage zeigt sich, ob du zu Jesus gehörst oder ob du nicht zu Jesus gehörst. Es entscheidet sich nicht nur darin, ob man jemand sagt, oh, Jesus finde ich cool oder nett. Es entscheidet sich auch nicht daran, ob man sagt, ich glaube an Jesus. Unser kleiner Schweinehund hier in der Geschichte, die Jesus erzählt, der hat auch geglaubt. Er hat sogar Vergebung in Anspruch genommen und bekommen. Aber sein Lebensstil war kein Echo auf das, was er beim großen König erlebt hat. Er war ein Echo auf seinen Kollegen. Und deshalb ist sein Glaube vergammelt und das stinkt zum Himmel. Und Gott stinkt sowas auch an. Deshalb lese ich jetzt weiter. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm, du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Wisst ihr, Freunde, mit der Vergebung von Jesus bietet Gott dir einen Vertrag an. Und das heißt, Erlass deiner gesamten Schulden, die Flecken werden getilgt. Und als nächster Schritt ist dran, dass du diesen Vertrag gültig machst. Das heißt, du tust so, wie Gott dir getan hat. Was Gott dir schenkt, das verschenkst du dann weiter an andere Menschen. Man muss aber eins noch dazu sagen, dass die Vergebung im Reich Gottes keine Schleuderwache ist. Da gibt es keine billige Gnade. Da gibt es manchmal so Leute, die sind der Meinung, wir müssen vergeben, ohne dass jemand Schuldbekenntnis hat, ohne dass jemand darum bittet. Da wird das zur Schleuderwache. Wie Vergebung stattzufinden hat, finden wir in der Bibel, im Epheserbrief. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Schuld erkennen, Schuld bekennen, um Vergebung bitten. Wie vergibt Gott in Christus? Das ist die Richtung, das ist die Linie. Schuld erkennen, bekennen, bitten um Vergebung und dann das Leben ändern, das Echo auf Gott sein. Vergebung ist keine Schleuderware. Vergebung dient nicht, wie wir es manchmal heute hören, dass ich mich als der, der vergeben hat, besser fühle. Das ist eine schöne Begleiterscheinung, aber Vergebung ist doch in erster Linie dazu da, dass der, der schuldig ist, frei wird. Für den ist die Vergebung in erster Linie da. Der Täter soll entlastet werden. Und Jesus sagt man dann manchmal, hat er auch vom Kreuz aus runter den Soldaten vergeben, hat er nicht. Er hat gebeten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat nicht runtergerufen, ich vergebe euch. Es muss Schuldeingeständnis da sein. In der Geschichte vom König hier und seinen Dienern, da wird auch jedes Mal um Gnade gebeten, um Vergebung. Aber wenn jemand nicht um Vergebung bittet, dann kannst du dennoch, wenn du zu Jesus gehörst, diese Schmerzen, die Verletzungen, die andere dir zugefügt haben, unter das Kreuz von Jesus legen, damit du nicht verbittern musst. Und Jesus immer wieder darum bitten, dass wenn es soweit ist, du vergebungsbereit wirst und bist. So schwer das ist. Ich denke da zum Beispiel an die Corrie ten Boom, die im KZ war und bei einer Vortragsveranstaltung mit Schrecken feststellen musste, dass einer der KZ-Aufseher im Publikum saß. Und dieser Mann kam hinterher, kam er zu ihr, reichte ihr die Hand und sagt, Sie haben von Vergebung gesprochen. Können Sie mir vergeben? Wenn es nach ihren Gefühlen gegangen wäre, wären die Hände auf dem Rücken geblieben. Aber sie war Jesus gehorsam und hat ihre Hand ausgestreckt. Unabhängig von ihren Gefühlen, die in diesem Augenblick verrückt gespielt haben. Wenn das nicht passiert, dass wir bereit sind zu vergeben, dann ist das Neue Testament kein Vertrag für dich, sondern ein wertloses Stück Papier. Eine Hand liegt in der Hand Gottes und die andere, die ballt sich in der Hosentasche zur Faust. Viele meinen, das kann ich nicht, ich bin so nicht gestrickt, ich kann überhaupt nicht aus dieser Nummer raus. Sie sind so der Meinung, dass wir wie ein Automat sind, der mit Genen gefüttert ist und was man überhaupt nicht mehr verändern kann. Aber wenn du zu Jesus kommst, dann geht Veränderung, dann geht Lebensveränderung los. Was Gott dir geschenkt hat, ist keine feste, statische Masse Ausrüstung. Dein Charakter kann sich verbessern. Dein Verhalten kann mit Jesus und seiner Kraft verändert werden. Deine Überzeugungen, die du hast, die können reifen. Deine Begabungen lassen sich kultivieren. Du bist frei, bei Jesus anders zu werden und anders zu sein. Und du musst dann nicht den ganzen zoologischen Garten von Sündenböcken noch aufführen, die alle dran schuld sind, dass in deinem Leben so gekommen ist. Deshalb möchte ich dich heute Abend im Namen von Jesus bitten, komm doch zu Jesus. Das ist das Beste, was einem Menschen passieren kann. Da kann man 10-mal besser leben, weil man auch die 10 Gebote hat. Und ich würde jetzt gerne ein Gebet anbieten, was wir auch in Löbau jeden Abend angeboten haben, dass du in deinem Herzen zum eigenen Gebet machen kannst. Und da steht die Bitte mit drin um Vergebung der Schuld. Und da kannst du das alles hineinlegen. Und du gibst Jesus dein Leben. Und dann bist du gespannt, wie er dein Leben weiter verändert. Wir haben auch hier ein Heft dabei, das ist hier unten unterhalb der Kerze. Da steht das Gebet nochmal drin. Du kannst das Heft mitnehmen als Erinnerung, dass du morgen weißt, was du heute gebetet hast. Und ich habe ein paar Punkte reingeschrieben, wie es weitergeht, an Jesus dran zu bleiben, auf dem Weg zu bleiben. Gehst zu einem Christen deines Vertrauens, besprichst mit ihm, wie machst du das, in der Bibel lesen, in welche Gemeinde gehst du und so weiter. Ich möchte aber, bevor ich das Gebet euch anbiete, als Hilfestellung noch einen Text lesen, der könnte fast von mir sein. Weil ich könnte das unterschreiben. Aber das ist von Martin Luther. Und der Martin Luther hat diesen Text überschrieben, meine Hoffnung. Er hat geschrieben, mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist es aus mit mir. Ich muss verzweifeln, aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi. Dann spricht Christus zum Vater. Dieses Anhängsel muss auch durch. Er hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, aber er hängt sich an mich. Was willst? Ich starb für ihn. Lass ihn durchschlupfen. Das soll mein Glaube sein. Und wenn es auch deiner sein soll und du ihn noch nicht hast, dann kannst du heute mit diesem Glauben diesen Raum verlassen, weil du dann Jesus im Herzen hast. Und du musst es ihm sagen. Und genau dazu lade ich dich in seinem Namen ein. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Seele und Geist, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Amen.